Wir betrachten zurzeit das wunderbare Thema des geistlichen Wachstums. Und offen gesagt ist nichts im Leben eines Gläubigen wichtiger, als dass der Gläubige den Prozess geistlicher Reife durchläuft. Es wäre für einen Christen sehr tragisch, all die Jahre seines Lebens auf der Erde geistlich gesehen in den Kinderschuhen stecken zu bleiben. Aber tragischerweise geschieht genau das in sehr vielen Fällen. Die Gemeinden sind voll mit Leuten, die nie wirklich geistlich gewachsen sind. Und die Jahre vergehen und es scheint, als ob sie immer wieder dieselben Kämpfe auf dieselbe Weise austragen und immer wieder so auch Niederlagen erleben, wie sie es immer getan haben. Ihr Lieben, die Vergangenheit sollte die Vergangenheit sein, die Zukunft sollte die Zukunft sein, sollte was anderes bringen. Leute, wir sollten stärker werden. Aber offenbar erreichen viele Leute kein geistliches Wachstum. Die Tragödie eines gebremsten geistlichen Wachstumsprozesses ist leider sehr real. Und wir wollen heute uns noch einmal damit beschäftigen, indem wir uns den Grundsätzen der Schrift zuwenden. Wo sollten wir sonst hinschauen? Aber die Schrift zeigt uns die Richtung geistlicher Reife. Und wir wissen, dass Gott sich unser geistliches Wachstum wünscht. Und in 2. Petrus Kapitel 3, 18 heißt es, wachst in der Gnade. Und im ersten Brief des Petrusbriefes heißt es, seid begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Wachstum wird uns also geradezu geboten. Wir werden aufgefordert zu wachsen. Und Paulus sagt, seid nicht mehr Unmündige, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Wir sollen reifer werden, wir sollen wachsen, wir sollen in unserem christlichen Leben vorankommen. Und die Vergangenheit sollte wirklich eine Sache sein, die Gegenwart eine andere und die Zukunft nochmal wieder was anderes. Und ihr Lieben, ein Tag, an dem wir nicht wenigstens ein bisschen wachsen, ist ein vergeudeter Tag. Jeder Tag sollte wenigstens ein Element des Wachstums in unserem geistlichen Leben enthalten. Und wir haben bereits über einige Wege gesprochen, durch die wir geistlich wachsen und haben gesagt, dass es einen Hauptschlüssel gibt zu diesem geistlichen Wachstum. Und der ist, wir wachsen, indem wir Gott verherrlichen. Und wir wissen mittlerweile auch, was es bedeutet, Gott zu verherrlichen, weil wir das die letzten 4 Male uns angeschaut haben. Wir verstehen im Allgemeinen, was es bedeutet, zur Ehre Gottes zu leben, zu seinem Lobpreis zu leben und wie Paulus es zu Titus sagte, der Lehre Gottes Ehre zu machen. Oder wie Jesus es sagte, so zu leben, dass wir dem Herrn buchstäblich Ehre erweisen. Wir leuchten als Licht in der Welt und dadurch wird der Vater verherrlicht. Zu Gottes Ehre zu leben, bedeutet also die Art von Leben zu führen, die Gottesfurcht zum Ausdruck bringt, die Gott zur Schau stellt, die Christus in unserem Leben dann offenbart. Und das ist der Zustand, in dem wir geistlich wachsen. Wenn wir nicht zur Ehre Gottes leben, dann lesen wir was? Zu unserer eigenen Ehre oder sogar zu Satans Ehre. Und in beiden dieser zuletzt genannten Zustände wachsen wir kein bisschen. Nur wenn wir zur Ehre Gottes leben, wachsen wir. Und unser Schlüsselvers dabei war 2. Korinther 3, Vers 18, erinnert euch, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Warum Spiegel? Das ist das Wort Gottes. Dort spiegelt sich die Herrlichkeit Gottes wieder. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Mit anderen Worten steigen wir, wenn wir die Herrlichkeit Gottes anschauen, von einer Ebene der Herrlichkeit zur nächsten auf und werden zunehmend mehr wie Christus werden. Der Fokus des christlichen Lebens besteht also darin, Gott wirklich zu kennen und ihn zu verherrlichen. Und das ist es, was sich hinter den Worten von Paulus verbirgt, wenn er sagt, um ihn zu erkennen. Ein Gläubiger, der wachsen will, braucht also einen Fokus und dieser Fokus ist die Herrlichkeit des Herrn. In dem Maß, wie der Gläubige sich auf diese Herrlichkeit konzentriert, in dem Maß wird er auch wachsen. Ganz praktisch betrachtet bedeutet das, folgende Dinge. Erstens, verherrlichen wir Gott, indem wir Jesus als Herrn bekennen. So haben wir gesehen, in Kapitel 2 des Philipperbriefes heißt es, dass wir Jesus als Herrn bekennen sollen, zur Ehre Gottes. Und wenn wir wachsen wollen, dann werden wir das tun, wenn wir ihn als Herrn bekennen, wenn wir erstmal zum Glauben kommen, wenn wir wiedergeboren. Wir müssen erstmal wiedergeboren sein, damit wir überhaupt wachsen können. Wir müssen erst neues Leben haben. Ihr könnt nicht zur Ehre Gottes leben, wenn ihr nicht wiedergeboren seid, wenn ihr nicht gläubig seid, wenn ihr euer Leben nicht Christus übergeben habt. Und das ist, was Paulus hier eigentlich sagt im Philipperbrief. Und ich möchte euch noch an eine andere Sache erinnern, die wir schon besprochen haben. Und zwar folgende: Man wird nicht in erster Linie Christ, damit man die Hölle vermeidet oder von der Hölle verschont bleibt. Oder damit man gesegnet wird, sondern damit man zur Ehre Gottes lebt. Denn dafür hat Gott uns geschaffen. Ich finde es sehr interessant, dass alles, was Gott geschaffen hat, ihm Ehre erweist. Das fast alles, wollte man sagen. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und Jesaja sagt, die Tiere des Feldes werden mich preisen. Und die Engel sagten, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe. Aber es ist erstaunlich, dass die Menschen sich sträuben, Gott Ehre zu erweisen. Und in Römer Kapitel 1 heißt es sogar, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn dennoch nicht als Gott geehrt. Das ist das schreckliche Vermächtnis der menschlichen Sündhaftigkeit, dass der Mensch Gott nicht ehrt, sodass der Mensch geistlich nie wirklich wächst. Wenn wir Christus in unserem Leben einladen, wenn wir ihm als Herrn bekennen, wir ihn also als Heiland und Meister anerkennen, dann erleben wir eine neue Geburt, mit der unser geistliches Leben beginnt. Wie wachsen wir geistlich? Wenn wir errettet sind. Zweitens, der zweite Weg, wir wachsen geistlich, indem wir unser Leben auf die Herrlichkeit ausrichten, indem wir uns seiner Herrschaft unterordnen und das ausleben. Mit anderen Worten, werden wir errettet und dadurch erkennen wir Gott an und dann richten wir unser Leben auf das aus, was Gott zu sagen hat, um ihn zu verherrlichen. Und dafür haben wir den Vers aus 1. Korinther 10, Vers 31 benutzt, wo es heißt, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Nun, Essen und Trinken sind eigentlich recht banale Dinge, sind tägliche, routinemäßige Dinge, aber selbst diese Dinge sollen wir zur Ehre Gottes tun und alles andere auch, was wir in unserem Leben tun. Das ist letztlich der Pfad, der zur Reife eines Christen führt. Der Heilige Geist uns dann nimmt und uns vorantreibt auf dem Pfad der geistlichen Reife. Und dann haben wir uns drittens über ein paar andere Dinge, das dritte Element der Verherrlichung Gottes, durch das wir wachsen, ist, dass wir unsere Sünde bekennen. Und in Josua Kapitel 7, Vers 19 heißt es, gib doch dem Herrn die Ehre und lege ein Geständnis vor ihm ab. Wir verherrlichen Gott, indem wir unsere Sünde bekennen. Wir haben auch gesehen, dass wir Gott verherrlichen, indem wir ihm viertens vertrauen. Und in Römer Kapitel 4, Vers 20 heißt es, Abraham wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Wenn wir also Jesus als Herrn bekennen, unser Leben auf seine Ehre ausrichten, unsere Sünde bekennen und Gott vertrauen, erweisen wir ihm die Ehre. Und als Reaktion darauf zieht er uns durch eine Art geistlichen Magnetismus in Richtung Christusähnlichkeit. Fünftens verherrlichen wir Gott, indem wir Frucht bringen. Johannes 15, Vers 8. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Außerdem haben wir gesehen, dass wir Gott verherrlichen, indem wir sechstens Gott preisen, ihn lobpreisen, ihm danken. Im Psalm 50, Vers 23 lesen wir, wer Dank opfert, der ehrt mich. Also wir haben mindestens diese sechs Wege gesehen, wie wir Gott auf sehr praktische Weise verherrlichen können. Und wir werden reifen, wenn wir uns in diesen verschiedenen Bereichen uns investieren. Leute, zum Reifen gibt es kein großes Geheimnis. Es gibt nicht irgendwie einen göttlichen Blitzschlag vom Himmel und ihr seid da. Oder ihr steigt in irgendeine Art von Umwandler und ihr seid auf einmal geistlich gereift. Nein. Es gibt ein konstantes, es gibt ein gleichbleibendes Tempo des Wachstums, das in unserem Leben stattfindet, wenn wir Gott die Ehre erweisen. Und nur dann. Und das ist übrigens gleichbedeutend damit, wie im Geist zu wandeln, im Geist zu leben, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Oder einfach das Wort Gottes reichlich in euch wohnen zu lassen. Das sind alles Synonyme und gleichbedeutend. Wenn wir uns Gott hingeben, wenn wir uns dem Wort unterordnen, wenn wir uns Gott selbst unterordnen, erweisen wir ihm die Ehre. Und das bedeutet, dass wir uns in unserem Sündenbekenntnis, in unserem Vertrauen, im Fruchtbringen, dass wir in all diesen Bereichen uns der Ehre Gottes hingeben. Und heute Morgen wollen wir dieser Liste noch ein paar weitere Punkte hinzufügen. Siebtens, dass die siebte Art und Weise, Gott zu verherrlichen, geschieht, indem wir ihn genug lieben, um ihm gehorsam zu sein. Wir verherrlichen Gott, indem wir ihn genug lieben, um ihm gehorsam zu sein. Und dafür schauen wir uns noch einmal Johannes Kapitel 21 an. Johannes Kapitel 21, ein sehr wichtiger Text, ein sehr wichtiger Punkt, den wir beim letzten Mal kurz angeschnitten haben. Aber ich möchte diesen Punkt betonen, weil Gehorsam so wichtig ist. Wenn wir das christliche Leben auf ein einziges Wort reduzieren könnten, dann wäre Gehorsam sicherlich auch sehr passend. Und natürlich ist es nicht nur äußerer Gehorsam, sondern der Geist des Gehorsams, der Herzschlag des Gehorsams sozusagen. Im Gegensatz zu einem kleinen Mädchen, das einfach aufstand und ihr Vater sagte, setz dich hin. Aber sie blieb einfach stehen. Er sagte, ich habe dir gesagt, du sollst dich hinsetzen. Doch sie blieb trotzig stehen. Er sagte, setz dich hin oder ich versohle dir den Hintern. Und sie setzte sich hin, sah ihren Vater an und sagte, ich sitze, aber in meinem Herzen stehe ich. Nun, das ist nicht die Art von Gehorsam, von der wir hier reden. Es ist nicht die Art, wo ihr zwar gehorcht, aber in eurem Herzen seid ihr in Wirklichkeit ungehorsam. Nicht eine Art von vernichtendem Legalismus, sondern eine Art des Gehorsams, die Gott gefällt, ein Geist des Gehorsams. Und das Leben eines Gläubigen sollte sich durch die Bereitschaft, gehorsam zu sein, kennzeichnen. Wenn ihr euch jetzt Johannes Kapitel 21 zuwendet, dann kommt ihr zu dem Zwischenfall, in dem Jesus den Petrus konfrontiert oder Jesus Petrus in Wirklichkeit für den Dienst bestärken will. Und in Vers 15 und den darauffolgenden konfrontiert Jesus also Petrus mit diesem sehr wichtigen Element der Liebe. Gott zu verherrlichen bedeutet, ihn genug zu lieben, um ihm gehorsam zu sein. Ihr erinnert euch sicherlich, in Vers 15 heißt es, als sie nun gefrühstückt hatten, sie hatten sich dort am Ufer des See Genezareth getroffen und gemeinsam gefrühstückt und Jesus konfrontiert dann Simon Petrus und sagt, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Und er benutzt ein Wort, das im Griechischen das großmütige Wort für Liebe ist, das Wort agapao, agape. Es bedeutet so viel wie Petrus, liebst du mich super doll? Liebst du mich total? Bin ich der Inbegriff deiner Zuneigung? Und da sagt er, mehr als diese, und diese könnte er sich einfach auf die Fischernetze oder Boote oder was auch immer beziehen. Andere sagen, das bezieht sich auf die Jünger, weil Petrus gesagt hatte, wenn alle dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen, ich werde sogar für dich sterben. Aber wo auch immer sich das Wort diese bezieht, er fragte Petrus, ob dieser ihn liebt. Liebst du mich richtig doll? Und er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Aber Petrus benutzt hier nicht das Wort agapao, sondern phileo. Und das bedeutet, ich mag dich sehr. Ich mag dich sehr. Jesus fragte, liebst du mich super doll? Und Petrus wollte nicht antworten, oh Herr, ich liebe dich super doll. Das wollte er nicht sagen und wisst sicherlich auch warum. Jesus hätte dann vielleicht entgegnen können, oh wirklich? Hast du vergessen, was ich gesagt habe? Liebt ihr mich, so haltet ihr was? Meine Gebote. Petrus konnte diese Art von Liebe nicht für sich beanspruchen, weil sein ganzes Verhalten dem nicht entsprach. Das ist wie der Mann, der seinem Liebling schrieb und sagte, oh, ich würde durch den glühenden Sand der Wüste gehen und diese überqueren, um an deiner Seite zu sein. Ich würde den Ärmelkanal durchqueren, um in deiner Nähe zu sein. Und wenn es heute Abend nicht regnet, dann komme ich auch zu dir. Petrus hatte nicht wirklich die Nerven oder die Frechheit zu sagen, oh, ich liebe dich über alles. Weil er bei einem Akt des Ungehorsams erwischt worden war. Deshalb sagt er, ich mag dich sehr. Und irgendwie kam er so durch die Hintertür hinein und dachte, der Herr würde ihn auf diese Art und Weise mindestens zumindest akzeptieren. Und Jesus sagte gewissermaßen, na gut, weide meine Lämmer. Und Jesus wollte, dass Petrus seine Schafe hütet, dass er ein Hirte ist, dass er jemand ist, der das Wort verkündet, der dabei hilft, das Reich Gottes zu errichten. Und er akzeptierte Petrus auf diesem Niveau. Und beim zweiten Mal fragte er ihn nochmals, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich super doll? Und Petrus sagte zu ihm, Herr, du weißt, dass ich dich sehr mag. Und Jesus sagte, hüte meine Schafe. Und Jesus spricht ein drittes Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, und er gebraucht die Worte von Petrus jetzt und sagt, hast du mich lieb? Und Leute, das war kränkend. Das war für ihn kränkend. Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er war nicht so sehr traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte. Er war traurig, weil Jesus beim dritten Mal sogar die Art von Liebe in Frage stellte, mit der Petrus meinte, davonkommen zu können. Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Hier geht es darum, dass Jesus wirklich niemanden gebrauchen kann, der ihn nicht liebt. Und zu Gottes Ehre zu leben, bedeutet ihn zu lieben. Vielleicht ist eure Liebe nicht eine unvergleichliche Liebe, ist vielleicht nicht Agapao, vielleicht ist es nicht unvergleichliche Liebe, aber wenn sie nur eine gute, solide Phileo ist, wird Christus euch benutzen, wird er euch nehmen und mit euch arbeiten. Er wird euch dort abholen, wo ihr steht und euch aufbauen. Und er wollte, dass Petrus dient, aber er wusste, dass es dafür eine Voraussetzung gab und das war, dass Petrus ihn lieben musste. Und nicht nur das. Musste ihn genügend lieben, um ihm gehorsam zu sein. Und nachdem Jesus das also zu ihm gesagt hatte, sagt er in Vers 18, wahrlich, ich sage dir, ich weiß, wir haben diesen Vers schon mal betrachtet, aber lass ihn es mal von einem anderen Blickwinkel aus betrachten. Da sagt er, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber, sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und Jesus sagt gewissermaßen, okay, Petrus, du liebst mich also wirklich. Nun, ich will dir mal was sagen. Du wirst für mich sterben. Ja, Petrus, wenn du in meinem Dienst fortfährst, wenn du meine Schafe hüten wirst, meine Lämmer weiden wirst, dann wird dich das alles kosten, es wird dich dein Leben kosten. Und dann sagt er ihm am Ende von Vers 19, einfach schlicht ergreifend und sagt, folge mir nach, folge mir nach. Das ist die Feuerprobe, es ist eine Sache, dem Herrn zu folgen, wenn er dir sagt, hey, hör mir zu, folge mir nach und du wirst erfolgreich sein, du wirst sicherlich ein Stück auch von diesem Kuchen abbekommen, Glück und Gesundheit und Wohlstand. Leute, das ist genau das, ist das, was die Sekten versprechen und das ist leider auch das, was heute das moderne Christentum verspricht. Wisst ihr, dass sie reich und berühmt und erfolgreich sein werden, dass alles toll sein wird? Aber das hat er nicht zu Petrus gesagt. Er sagte zu Petrus, wenn du mich liebst, folge mir nach, es wird dich dein Leben kosten. Und hier wird impliziert, dass Petrus der Einladung gefolgt ist, denn zwischen den Versen 19 und 20 stand Jesus auf und ging los und Petrus sprang auf und folgte ihm und sie begannen gemeinsam zu laufen und Petrus würde ihm nachfolgen, obwohl ihn das sein Leben kosten sollte. Aber er ging ein Stück und dann heißt es in Vers 20, Petrus wandte sich um. Man konnte einfach nicht widerstehen, hat hinter sich geblickt, drehte sich um auf das zu sehen, was hinter ihm lag und er sah den Jünger folgen, den Jesus liebte. Und wer ist das? Johannes, ganz genau. Er sagt nicht nur einfach Johannes, sondern Johannes sagt von sich, der Jünger, den Jesus liebte. So begeistert war er davon. Niemand musste Johannes je dazu auffordern, nachzufolgen. Das tat er immer. Und Petrus sieht ihn und sagt zu Jesus, Herr, was ist mit diesem? Was ist mit dem da? Ich meine, ich werde sterben, aber was wird mit ihm geschehen? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Wenn er bis zu meiner Wiederkehr lebt, ist das nicht deine Sache. Was für eine Aussage. Nein. Wisst ihr, es gab ein Gerücht, das überall herumging. Habt ihr gehört, dass Johannes bis zur Wiederkehr Christi leben wird? Das Gerücht gab es und deshalb musste Johannes allen Fleiß ansetzen, um die letzten 3 Verse des Kapitels zu nehmen, um diesem Gerücht entgegenzuwirken. Jesus sagte, wenn Johannes bis zu Christi Wiederkehr leben sollte, so ginge das Petrus nichts an. Und dann sagt er am Ende von Vers 22, folge mir nach. Da endet das Johannesevangelium. Und wenn er dann einfach nur eine Seite weiterblättert und in die Apostelgeschichte kommt, seht ihr als erstes dort Petrus in Jerusalem und seine wunderbare Predigt und 3000 Menschen kommen zum Glauben. Danach geht er in den Tempel hinein, heilt einen Lahmen. Und dieser Lahme springt auf und tanzt durch den Tempel und preist Gott. Als nächstes konfrontiert Petrus den Sanhedrin und sagt ihm genau, was er von ihnen hält. Und er sagt, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel und den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden sollen. Und er sagt, ihr könnt uns zwar auffordern, stumm zu sein, der Sanhedrin hatte ihnen verboten, über Jesus zu reden, aber wir werden es nicht sein. Und dann sagt er, entscheidet euch selbst, entscheidet ihr, ob es vor Gott recht ist, euch mehr oder Gott mehr zu gehorchen. Entscheidet euch. Und bis Kapitel 13 der Apostelgeschichte ist er gewissermaßen das leuchtende Licht der frühen Gemeinde. Und dann gelangt er an den Punkt, wo er 2 wunderbare Briefe schreibt und darin die immense Freude in seinem Herzen zum Ausdruck bringt. Und zwar darüber, dass er in den Dienst des Herrn berufen wurde. Und im 2. Petrus Kapitel 1 will er uns etwas zeigen. Er sagt, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Jesus hatte ihm das gesagt. Ich werde also bald sterben. Leute, wenn du das weißt, dass du bald als Märtyrer sterben wirst, ich meine, das würde mich recht unruhig machen, aber Petrus sagt, ich sage euch, ich muss meinen Dienst zu Ende bringen. Und er hat die richtige Perspektive. Und da ich nur noch wenig zu leben habe, weil ich sterben werde, will ich aber dafür Sorge tragen, damit ihr nach meinem Abscheid diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Ich schreibe euch das deshalb, weil ich Christus dienen will, bis ich sterbe. Und das war der Tod, sagte Jesus, durch den er Gott verherrlichen würde. Petrus liebte Jesus genug, um für ihn zu sterben. Und das verherrlichte Gott. Wir müssen uns fragen, wie lieben wir ihn? Das ist ein Grundsatz geistlicher Reife. Ihr verherrlicht Gott, wenn ihr ihn genug liebt, um ihm gehorsam zu sein. Leute, selbst wenn das schwer ist, Gott wird durch unsere Bereitwilligkeit, Opfer für ihn zu bringen, verherrlicht. Und das ist eine wirklich fantastische Wahrheit und ich glaube, ein unverzichtbarer Bestandteil geistlichen Wachstums. Ihr wachst, wenn ihr Gottes Willen bereitwillig, gehorsam seid. Egal, was es euch kostet, solange euer Wille und Gottes Wille sich überschneiden. Wenn ihr nicht bereit seid, hier oder da gewisse Schritte zu tun, sofern sie nicht eure Anforderungen erfüllen, dann bremst ihr euer geistliches Wachstum. Einfach ausgedrückt ist geistliches Wachstum die Hingabe einfach an den Willen Gottes, so einfach. Und wenn euer Leben sich durch Gehorsam auszeichnet, ist es fast so, wenn wir das mit einer physischen Analogie vergleichen, dann ist es gewissermaßen so, als würdet ihr jeden Tag ein paar Zentimeter wachsen. Jedes Mal jedoch, wenn ihr ungehorsam seid, dann bremst ihr dieses Wachstum. Wir verherrlichen Gott also, indem wir ihn genug lieben, um ihm gehorsam zu sein. Und wenn wir ein Leben führen, das durch Gehorsam geprägt ist, werden wir in diesem Leben zunehmend reifere Christen werden. Ein achter Punkt, sehr wichtig. Wir verherrlichen Gott durch Gebet. Durch Gebet. Und das bedeutet, dass Gebet ein sehr wichtiges Element im geistlichen Wachstum ist. Betrachtet einmal Johannes 14. Johannes 14. Man kann viel über Gebet sagen, aber wir müssen das hier ein bisschen begrenzen. Wir verherrlichen Gott durch unsere Gebete. Johannes 14 und die Verse 13 und 14, da steht: Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Oh, das ist eine wunderbare Verheißung. Sie wird sogar in Vers 14 noch einmal wiederholt, falls ihr das nicht verstanden habt. Oh, wir sind ja so begriffsstutzig, wir brauchen manchmal zweimal die Dinge. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wisst ihr, warum Gott Gebete erhört? Und die Leute sagen, nun, Gott erhört Gebete, um uns zu geben, was wir wollen. Gott erhört Gebete, weil er muss. Er hat uns ja sein Versprechen gegeben. Das stimmt zwar in gewisser Hinsicht, aber der wahre Grund dafür, dass Gott Gebete erhört, findet sich in der zweiten Hälfte von Vers 13. Gott wird eure Gebete im Namen Christi erhören. Was steht da? Das ist ein Finalsatz, gibt einen Zweck an. Damit der Vater verherrlicht wird in seinem Sohn. Das ist der Grund. Der Grund dafür, dass Gott Gebete erhört, das ist nicht um unseretwillen, sondern es geht um ihn. Es ist um seinetwillen. Es ist zu seinem eigenen Nutzen. Er stellt sich selbst damit zur Schau. Und ich glaube, wir verstehen das nicht wirklich. Einige von uns zögern zu beten, weil wir nicht sicher sind, dass Gott antworten wird. Wir verstehen nicht, worum es eigentlich geht. Gott wird euch erhören, weil er sich selbst zur Schau stellen wird. Wenn ich also bete, verherrliche ich Gott. Warum? Weil ich Gott die Gelegenheit gebe, zu wirken. Und wenn ich das tue, manifestiert er sich selbst und empfängt darin die Ehre. Das ist nicht zu schwer, oder? Gebet ist ein zentraler Bestandteil von geistlichem Wachstum. Und ihr werdet nicht wachsen, wenn ihr nicht mit Gott interagiert und seine Macht zur Schau gestellt seht. Das wird euren Glauben stärken und euer Glaube ist ein wichtiges Element im Wachstum, ein sehr wichtiger Punkt. Nun, lasst uns für einen Moment zu dem Text hier gehen. Was steht dort? Zunächst mal müssen wir uns erinnern, die Jünger waren sehr betrübt. Jesus war im Begriff, sie zu verlassen. Er hatte ihnen gesagt, dass er gehen würde und sie würden ihn nicht mehr sehen. Und er würde den Beistand, den Heiligen Geist senden und so weiter. Und sie waren sehr bewusst, dass Jesus sie verlassen würde. Und er sagte ihnen, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und all das. Seid deshalb nicht betrübt. Ich werde wiederkehren. Ich werde euch in Empfang nehmen. Aber seht ihr, sie hatten Angst davor. Sie hatten Angst, weil sie alles auf eine Karte gesetzt hatten. Und wenn Jesus sie jetzt verlassen würde, welche Ressourcen blieben ihnen dann noch übrig? Ihr wisst, als sie Geld für die Steuern brauchten, da nahm Jesus sie einfach aus dem Maul eines Fisches und gab sie ihnen. Als sie was zu essen brauchten, als sie hungrig waren, da zauberte er Brot und Fisch herbei. Als sie keinen Ort zum Schlafen hatten, tröstete er sie und sie schliefen gemeinsam in den Hügeln von Galiläa oder im Garten Gethsemane. Er war ein lieber Freund. Er war eine geistliche Ressource, er war eine theologische Ressource und eine ökonomische Ressource. Er war alles für sie. Es war nicht nur ihre Gegenwart, sondern auch ihre Zukunft, die jetzt auf dem Spiel war. Und jetzt wird er sie verlassen und sie geraten so ein bisschen in Panik. Und er sagt, schaut, macht euch keine Sorgen. Obwohl ich gehen werde, werdet ihr immer noch Ressourcen haben, denn ich werde alles tun, worum ihr in meinem Namen bittet. Ich muss nicht vor Ort sein. Ich muss nicht an Ort und Stelle sein. Oh, das ist wirklich ein großes Versprechen. Manche Leute sagen, dort stünde, ihr sollt in meinem Namen fragen. Allerdings ist das mehr als nur eine Formel. Manche Leute sagen, das bedeutet, am Ende eines jeden Gebets muss in Jesu Namen Amen sein, sonst würde euer Gebet nur bis zur Decke kommen. Leute, das ist nicht so. Nur weil man diesen kleinen Zusatz hinzufügt, sei Gott dann verpflichtet, meinen Sie? Das ist aber nicht so. Gebet ist keine Sache von irgendwelchen auswendig gelernten Formeln. Gebet bedeutet eindeutig was anderes. Es bedeutet nicht, wenn ihr nicht in Jesu Namen Amen sagt, dass das Gebet nicht weiter als bis zur Decke aufsteigt. Was bedeutet es in meinem Namen? Nun, wenn ihr die Bibel studiert, werdet ihr feststellen, dass jedes Mal, wenn der Name Gottes oder der Name Christi auftaucht, damit ein Konzept gemeint ist, das alles verkörpert, was er ist. Mein Name ist, ich bin, der ich bin. Gottes Name ist die Verkörperung von allem, was er ist. Und Christi Name ist die Verkörperung von allem, was er ist. Und er sagt hier, wenn ihr um etwas bittet, das meinem Wesen und das meinem Willen entspricht, dann werde ich es tun. Er sagt einfach, wenn ihr im Einklang mit meinem Willen betet, wenn ihr im Einklang mit allem, was er ist, betet, das sollten wir alle, euer Gebetsleben sollte sich wirklich daran ausrichten, wenn ihr geistlich wachsen wollt, wenn ihr Gott zur Schau gestellt sehen wollt, denn das stärkt euren Glauben und bringt euch voran in eurem geistlichen Wachstum. Wisst ihr, wir können statt in Jesu Namen am Ende unserer Gebete auch sagen, ich bete hierfür, weil ich glaube, dass es der Wille Christi ist, sagen. Okay? Das ist einfach nur eine Beteuerung, dass wir nur das beten wollen, was seinem Willen entspricht. Darum geht es in diesem Vers. Jetzt, wo ihr das versteht, solltet ihr vorsichtig sein, wenn ihr das nächste Mal betet, Herr, ich möchte ein neues Auto, das alte Auto gefällt mir nicht. Ich bete das im Namen, oh nee, das geht nicht. Oh, das ist nicht so gut. Würde wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Oder, oh Herr, dieser Ehemann, den du mir gegeben hast, könntest du nicht irgendwie sehen, dass ich einen anderen bekomme im Namen? Nee, das geht auch nicht. Ich bitte darum, Herr, du hast mir dieses Kind gegeben. Ich habe 4 Kinder, aber dieses eine, wessen Kind ist das? Wessen Kind ist das überhaupt? Könntest du mir... Nein, das passt auch nicht. Im Namen Jesu kann ich nicht sagen. Das geht nicht. Das ist gewissermaßen wie der kleine Junge, der betete, Gott segne Mami, Gott segne Papi und Gott, ich wünsche mir ein neues Fahrrad. Und seine Mutter sagte, Gott ist nicht taub. Er sagte, das weiß ich, aber Oma ist nebenan und die ist schwerhörig. Wisst ihr, wir versuchen, Gott übers Ohr zu hauen und ihn in Zugzwang zu bringen, ihn durch eine falsche Auffassung davon, was seine Verheißung bedeutete, zu verpflichten. Leute, in meinem Namen zu beten, schränkt unser Gebet wirklich ein. Ich kann beten, oh Gott, ich bete, dass dieser liebe Bruder, der krank ist, dass er geistlich wächst und dass ihm diese Krankheit geistlich zum Wachstum gereicht, dass er gestärkt wird inmitten dieser Prüfung. Das können wir beten. Und ich kann auch beten, oh Gott, ich habe einen lieben Nachbarn, der dich nicht kennt und ich möchte ihm das Evangelium erklären. Hilf mir dabei, dass ich das verständlich mache. Und ich bete, lass mich das Evangelium verständlich erklären. Rette ihn, wenn es dir wohlgefällig ist, weil ich weiß, dass du der Rettergott bist. Das sind Dinge, für die ihr beten könnt. Die stehen im Einklang mit seiner Natur und seinem euch bekannten Willen. Und ihr Lieben, genau das bedeutet es auch, im Geist zu beten. Im Geist zu beten bedeutet nicht irgendwie rückwärts umzufallen und irgendwas vor sich hin zu blabbeln. Oder das bedeutet nicht, in irgendeiner fremden Sprache irgendwas zu babbeln. Das ist nicht im Geist beten. Im Geist zu beten bedeutet, im Einklang mit dem Willen von Gottes Geist zu beten. Der Geist Gottes betet immer in unserem Leben, immer im Leben eines Gläubigen, immer, heißt es in Römer 8, da heißt es, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Das heißt, der Geist Gottes, der betet immer für uns in einer nonverbalen Sprache. Eine Kommunikation zwischen dem Geist in uns und dem Vater auf dem Thron. Und sein Gebet wird immer erhört. Warum? Weil er die Gesinnung des Vaters kennt. Im Geist zu beten bedeutet also, meine Gebete auf den Willen des Geistes und den Willen Christi auszurichten. Und am besten fängt man damit an, indem wir herausfinden, was der Wille Gottes ist. Dann können wir auch recht beten. Fangt an, im Einklang mit dem Willen Gottes zu beten. Und das ist kein Ausweichmanöver. Das ist es, wozu die Bibel uns einfach immer wieder auffordert. Und wenn ihr im Einklang mit seinem Willen betet, wird er es tun. Warum? Damit er verherrlicht wird. So einfach ist es. Und ich sage euch noch eines. Vielleicht tut Gott es trotzdem, auch wenn ihr nicht gebetet habt. Ganz richtig. Wenn es sein Wille ist, würde er es sowieso tun. Aber wisst ihr was? Ihr hättet nicht die Gelegenheit zu sehen, wie er es tut. Ihr werdet dann nicht ein Teil davon, wenn ihr nicht dafür betet. Deshalb würdet ihr ihn nicht in seiner Herrlichkeit sehen. Nur kurz zur Veranschaulichung. Wenn jemand zu einem Gebetstreffen kommt und aufsteht und sagt, mir ist eine wunderbare Sache widerfahren. Wisst ihr, diese Frau, der ich von Christus erzählt habe, für die ich seit Jahren bete, kniete diese Woche zusammen mit mir in meinem Haus nieder und hat ihr Herz geöffnet und Jesus Christus eingeladen. Ich bin so glücklich, sie ist jetzt gläubig und sie ist heute Abend bei uns. Danke, dass ihr in den letzten Monaten für sie gebetet habt. Leute, wenn so etwas geschieht, dann breitet sich normalerweise ein Raunen im Raum aus und jemand wird sagen, oh, preis den Herrn, wunderbar. Und einige werden über das ganze Gesicht grinsen und sagen, oh Herr, wir danken dir. Und wisst ihr, welche Leute das sind, die so grinsen werden? Das sind die, die mit euch gebetet haben, oder? Und es wird einige andere Leute geben, die einfach nur da sitzen und sagen, naja, okay. Sind irgendwie ein bisschen gleichgültig, starren in die Gegend. Das sind diejenigen, die nicht daran beteiligt waren. Seht ihr, der Grund dafür zu beten ist nicht der, dass wir Gott in Zugzwang versetzen, dass wir ihn für irgendwas verpflichten. Der Grund dafür zu beten ist der, dass ihr an dem beteiligt seid, was er tut. Dann könnt ihr in diese Lobeshymne einstimmen. Und dann könnt ihr einfach ihn mitpreisen. Das ist es, worum es beim Gebet in erster Linie geht. Nicht darum, meinen Willen zu bekommen, sondern darum, dass Gott sich zur Schau stellen kann. Wenn ich dabei dann auch noch meinen Willen bekomme, dann ist es natürlich besonders schön. Das Wichtigste ist, dass ich bekomme, was ich brauche. Stimmt's? Stimmt das? Ja, gut, danke. Und manchmal ist das, was ich brauche, nicht das, was ich möchte. Aber beim Gebet geht es also darum, dass wir Gott erlauben, sich zur Schau zu stellen. Und das ist einfach nur wunderbar. Leute, wenn wir geistlich wachsen wollt, werdet ihr geistlich wachsen, wenn ihr seht, wie Gottes Macht zur Schau gestellt wird. Und Gebete sind ein Teil dieser Erfahrung. Und ich sage euch, je mehr ihr betet, je regelmäßiger euer Gebetsleben, umso schneller wird euer geistliches Wachstum sein. Denn Gott wird großartige und mächtige Dinge tun, die ihr nicht wisst, und euer Vertrauen in seine Macht wird eure geistliche Reife einfach stärken. Wir verherrlichen Gott also durch Gebet. Und dann neuntens, der neunte Schlüssel zum geistlichen Wachstum, um Gott zu verherrlichen, der ist folgender, und der ist auch sehr wichtig, könnten Sie ja lange darüber reden, aber ihr wisst ja, wie das mit der Zeit so ist. Wir verherrlichen Gott, indem wir das Wort verkünden. Das Wort verkünden. Wir verherrlichen Gott, indem wir das Wort verkünden. Jetzt in 2. Thessalonicher 3, Vers 1 heißt es, im Übrigen betet für uns, Brüder. Wofür sollen sie beten? Damit, wieder ein Finalsatz, das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird. Das ist genau unser Thema. Das Wort des Herrn bedeutet nichts anderes als Gott selbst. Er ist synonym mit seinem Wort. Sein Wort im Alten Testament aus seinem Mund, sein Wort im Neuen Testament im lebendigen Christus ist synonym mit seiner Person und Gott wird verherrlicht, wenn er dieses sein Wort verkündet. In Galater 1, 23 und 24 sehen wir, dass durch den Apostel Paulus nach seiner Bekehrung und seinem darauffolgenden Dienst, dort heißt es schon ab Vers 22, Galater 1, Vers 22, ich war aber den Gemeinden von Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten nur gehört, der, welcher uns jetzt einst verfolgte, verkündigt jetzt als Evangelium den Glauben, den er einst zerstörte. Die Gemeinden hören also, dass dieser Typ, Saul aus Tarsus, der so eifrig den Glauben verfolgte, jetzt diesen Glauben verkündet. Und was taten sie? Vers 24 heißt es, und sie priesen Gott um meinetwillen. Warum priesen sie Gott? Weil jetzt das Wort verkündet wurde. Und zwar durch diesen Paulus. Gott wird in seinem Wort verherrlicht. Wann immer ihr das Wort Gottes verkündet, gebt ihr ihm die Ehre. Warum? Weil ihr anerkennt, dass es die Wahrheit ist. Weil ihr anerkennt, dass dieses Wort Leben spendet. Es verändert Leben. Es schafft Leben. Und es erhält Leben. Weil ihr damit sagt, dass es ein mächtiges Wort ist, lebendig und wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und so weiter. Wenn ihr das Wort Gottes als absolute Quelle der Wahrheit verkündet, ehrt und verherrlicht ihr Gott, weil er dieselbe Sache über sein Wort sagt wie ihr, wenn ihr es als euren Maßstab in euren Leben ansetzt. In der Apostelgeschichte 13 und Vers 48 heißt es, als die Heiden das hörten, das ist die Botschaft des ewigen Lebens gemeint, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und es wurden alle gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Das Wort des Herrn aber wurde durch das ganze Land getragen. Hier wurde Gott wiederum durch die Verkündung des Wortes verherrlicht. Und das ist so grundlegend, Leute. Und ich will nicht zu den einfachsten Dingen zurückkehren und über Dinge reden, die wir bereits besprochen haben. Aber ich möchte dennoch Folgendes sagen. Es gibt kein geistliches Wachstum, ohne das Wort aufzunehmen. Ohne Essen können wir nicht wachsen, richtig? Und so müssen wir das Wort betrachten. Das sollte ein täglicher Prozess sein. Ihr kommt nicht am Sonntag in die Gemeinde und nehmt die Botschaft auf und sagt, oh, das war eine wunderbare Botschaft. Sie bleibt an mir hängen und hilft mir, bis zum nächsten Sonntag durchzuhalten. Ebenso wenig, wie ihr sonntags euer Mittagessen esst und sagt, Herr, wir genießen ein wunderbares Essen und werden jetzt beten, dass es bis zum nächsten Sonntag reicht. Ihr werdet wahrscheinlich schon wieder Sonntagabend essen und Montag und Dienstag und so weiter. Jeden Tag wollen wir essen. Das Gleiche gilt auf geistlicher Ebene. Wir brauchen täglich Nahrung, oder? Das ist nicht oder, ja. Ich brauche kein oder sagen. Bernd hat mal gesagt, ich sage doch oder. Ich brauche nicht oder sagen. Es ist so. Hört mir gut zu, es gibt noch eine andere, größere Ehre, als sich vom Wort Gottes zu ernähren. Und das ist, das Wort Gottes weiterzugeben. Das ist noch besser. Und ihr könnt somit die Lehre des Wortes in eurem eigenen Leben festigen. Das ist wie dieser Spruch, der besagt, je mehr ihr weggebt, umso mehr behaltet ihr. Und als Lehrer habe ich festgestellt, dass ich mich an die Dinge, die ich lehre, erinnere. Und gar nicht so sehr die Dinge, die ich alle lese. Das bleibt irgendwie nicht so richtig hängen. Aber was ich weitergebe, das bleibt hängen. Deshalb wird Gott durch die Verkündung seines Wortes verherrlicht. Und der Diener Gottes soll der Verkündung des Wortes hohe Priorität einräumen. Wenn er nicht über das Evangelium redet und nicht über Gottes Wort redet und nicht ständig das Wort Gottes auf euren Lippen habt, werdet ihr euer geistliches Leben einfach nur bremsen. Wisst ihr, in 5. Mose sagte Gott den Israeliten, sie sollen über sein Gesetz reden, wenn sie stehen, sitzen, liegen und laufen. Wie nennt man sowas? Merismus, würde Pascal sagen. Ein Merismus. Das bedeutet alles, ständig auf den Lippen zu haben. Das ganze Leben soll dadurch gekennzeichnet sein. Sie sollten es in kleinen Kapseln aufbewahren, an ihren Stirnen anbringen, zwischen den Augen, auf dem Vorderkopf. Sie sollten das an ihren Handgelenken, diese Tefillin, befestigen, an den Türrahmen ihrer Häuser. Sie sollten ständig darüber reden, die ganze Zeit. Und das Wort sollte ihre sowie auch unsere Herzen und Sinne buchstäblich ausfüllen, sodass es übersprudelt und heraussprudelt, wann immer ihr euren Mund öffnet. Vor vielen Jahren habe ich Onkel Ernest Klassen, kennengelernt, Mitbegründer der Bibelschule Brake. Er war einmal bei uns im Treffpunkt. Er ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie man Jesus in jeder Lebenslage verkündet und in jedem Gespräch den Herrn Jesus bezeugt. Leute, sein ganzes Leben ist durch das Zeugnisgeben und durch das Evangelisieren geprägt. Er ist ein Mann, der sich mit Gottes Wort so sättigte, dass genau das geschah, wann immer er den Mund aufmachte. Er macht das immer noch, der ist mittlerweile über 90. Mir geht es auch im gewissen Sinne so, wenn ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, so intensiv beschäftige und dann nachts irgendwann aufwache, dann kann ich die Bibelverse vor meinem geistigen Auge vorbeiziehen lassen und darüber nachdenken. Das ist wunderbar. Und das Wort muss euch gewissermaßen durchdringen. Und was immer ihr auch weggebt, ist so sehr zu einem Teil von euch geworden, dass es dann auch euer Leben kontrolliert. Und wenn ihr es verkündet, verherrlicht euer Leben ganz offensichtlich Gott, indem ihr sein Wort sprecht. Nun, wie können wir sogar noch einen Schritt weitergehen? Leute, wenn der Esel von Bileam Gottes Wort spräche, würde das Gott verherrlichen? Wenn Kyros, der nicht mal gläubig war, das Wort Gottes sprach, würde das Gott verherrlichen? Wenn ein völlig verdorbener Kaiaphas, der hohe Priester, das Wort Gottes spräche und das zur Verherrlichung Gottes geschah, wann immer Gottes Wort geäußert wird, wird er dadurch verherrlicht. Aber vielmehr noch durch das Leben eines Menschen, der das unterstreicht. Wenn es im Leben eines Gläubigen ausgelebt wird. Damit will ich sagen, dass ihr nur geistlich wachsen könnt, wenn ihr das Wort Gottes verkündet. Leute, das ist ein sehr wichtiger Schlüssel zum geistlichen Wachstum. Das ist einer der Schlüssel für geistliches Wachstum, die Wahrheit von Gottes Wort zu verkünden. Wir müssen seinem Wort in unserem Leben eine hohe Priorität einräumen. Und das ist wirklich von grundlegender Bedeutung. In 2. Timotheus Kapitel 3 heißt es, nur um euch noch einen weiteren Gedanken damit zu vermitteln, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Was ist das Ziel geistlicher Reife? Vollkommen zu sein, reif zu sein, erwachsen zu werden. Wie macht man das? Die ganze Schrift dient euch zur Belehrung, Überführung, Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und jetzt folgt ein weiterer Finalsatz, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei. Damit dieser Prozess ein Prozess des Wirkens von Gottes Wort in eurem Herzen ist. Und das wirkt nie besser in eurem Leben, als wenn ihr es einem anderen Menschen lehrt. Es jemanden verkündet oder mit jemandem darüber redet. Auf diese Weise schlägt es dann Wurzeln in euren eigenen Herzen. In 2. Timotheus 2,15 findet sich ein ganz besonderes Wort, das besagt, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Und dieser Ausdruck bedeutet buchstäblich gerade zu schneiden. Paulus war Zeltmacher, er machte Zelte, indem er die Muster dafür ausschnitt. Und er machte Zelte aus Ziegenleder und eine Ziege allein war nicht groß genug für ein Zelt. Das waren ja keine Superziegen, die gab es nicht. Also, dass irgendeine Superziege groß genug gewesen wäre, um daraus ein Zelt entstehen zu lassen. Ziegen waren kleine Tiere und man musste ihre Häute, das Leder, zusammennähen. Es musste passend gemacht werden. Und wenn man diese einzelnen Stücke nahm, mussten sie genau geschnitten werden. Und er sagt quasi, wenn ihr mit den einzelnen Teilen der Schrift nicht vorsichtig umgeht, dann passt das Ganze nicht zusammen. So müssen wir mit der Schrift umgehen. Wir sollen das Wort also studieren, unsere Herzen damit anfüllen und unser Leben mit dieser enormen Wahrheit ausfüllen. Und wenn wir es verkündigen, läuft das Wort des Herrn ungehindert und es wird verherrlicht. Wie verherrlichen wir Gott? Indem wir sein Wort verkündigen. Und zwar an Gläubige und an Ungläubige. An jene, die es hören wollen und die, die es nicht hören wollen. Leute, ich kann mich noch erinnern, als ich als junger Mann vor über 30 Jahren auf der Bibelschule mit ein paar anderen in die Fußgängerzone in Lipperland, wir gingen in verschiedene Fußgängerzonen, haben dort einfach gepredigt, Zeugnisse abgelegt. Und natürlich gingen die Leute auch einfach an uns vorbei, so wie heute auch. Und man konnte sich sehr gut denken, was sie dachten. Oh, so jung und schon seiner Sinne beraubt, so jung und doch so verrückt. Das konnte man sich denken, was die Leute da in ihren Köpfen hatten. Aber ich bin einfach aufgestanden, ich predigte einfach das Wort immer wieder und wieder, später auch in der Fußgängerzone in Mainz oder damals auch in München, Fußgängerzone in Innenstadt. Und dann wollte ich auch das Evangelium in die Kneipen bringen und ich bin in viele Kneipen gegangen, immer wieder in die Kneipen zum Evangelisieren. Und dann habe ich gedacht, Mensch, auch ins Gefängnis wäre auch eine gute Sache. Dann sind wir ins Gefängnis gegangen, das habe ich dann in Herford gemacht und im Santa Fu in Hamburg, in Fuhlsbüttel, im Knast. Aber wisst ihr, trotz der Torheit meiner Worte und der Unzulänglichkeit meiner Worte, und ich war damals lange nicht da, wo ich heute bin, trotz dieser Torheit und dem, was ich weitergab, wurde Gott verherrlicht, weil es sein Wort war, das ich weitergegeben habe. Seht ihr das? Sein Wort verkündigen gibt ihm die Ehre. Und deshalb bin ich auch überhaupt nicht daran interessiert, euch meine Meinung zu sagen. Das ehrt Gott nicht. Es geht um sein Wort. Und die größte Berufung, die ein Mensch im ganzen Universum haben kann, ist die, den Menschen einfach das Wort Gottes zu geben. Das ist so wunderbar. Und deshalb wollen wir damit nicht rumalbern. Ich nehme es einfach so, wie es ist und gebe es den Leuten weiter. Und ich sehe mich gewissermaßen als ein Kellner und nur als ein Kellner. Der Herr bereitet die Mahlzeit zu und sagt, bring das an den Tisch, ohne es zu vermasseln. Und das ist alles. Gott will keine Kreativität, er will keine Innovation, er will nur die Zuschaustellung. Er sagt nur, bring es dorthin, so wie ich es beabsichtigt habe. Und das ist die großartige Freude des Dienstes. Wir verherrlichen Gott also, indem wir sein Wort verkünden. Und wenn wir sein Wort verkünden, und ich meine nicht nur von der Kanzel, das meine ich gar nicht. Da, wo wir sind, wenn wir beten, wenn wir ihn preisen, wenn wir unser Leben auf seine Pläne und seinen Willen ausrichten, wenn wir ihn genug lieben, um ihm gehorsam zu sein, egal was es kostet, wenn wir all diese Dinge tun, dann erweisen wir Gott die Ehre. Dann werden wir Christus immer ähnlicher gemacht. Und das christliche Leben lässt sich nicht anders definieren als Fortschritte zur Verherrlichung Gottes. Nun, das ist immer etwas schwer Greifbares, denn je länger ich lebe, desto mehr Fehlschläge sehe ich auch in meinem eigenen Leben. Leute meinen immer, weißt du, im Laufe der Zeit wird alles viel einfacher. Das empfinde ich gar nicht so. Es wird nicht einfacher, denn je mehr ihr wisst und je mehr ihr versteht, umso mehr erkennt ihr eure eigenen Grenzen. Früher habe ich gedacht, ich kann die ganze Welt verändern. Nee, man sieht immer mehr die eigenen Grenzen und deshalb geht ständig auf das Ziel zu. Man geht ständig auf das Ziel irgendwo zu und man denkt immer, ach, man erreicht es doch nicht ganz. Man bleibt immer ein Stück zurück. Und man sehnt sich danach, dass man das Ziel erreicht. Ja, euren Herzen sehnt ihr euch nach dem Tag, wo ihr da sein werdet. Bei ihm. Und dann werden wir sehen, wie er ist. Aber lasst uns noch einen 10. Weg anschauen, wie wir den Herrn verherrlichen können. Das haben wir schon beim Fruchtbringen angesprochen, aber hier der 10. Punkt. Wir verherrlichen Gott, indem wir andere Menschen zu ihm bringen. Und das ergibt sich ganz von alleine, wenn wir das Wort verkünden. Wir werden das Wort verkünden und Menschen werden darauf reagieren. In 2. Korinther 4, Vers 15 heißt es, und das ist natürlich Paulus, der hier an die Korinther schreibt, sie lagen ihm sehr am Herzen, er war sehr besorgt. Im 1. Korinther hat er ein paar sehr harsche Dinge zu ihnen gesagt und sie auf fast jede erdenkliche Weise niedergemacht. Mit Sarkasmus und mit allen Möglichkeiten hat er ihnen gesagt, er würde mit einem Stecken kommen, mit der Rute würde er kommen, er würde sie auspeitschen und all diese Dinge hatte er zu ihnen gesagt. Und jetzt sagt er ihnen, warum er das getan hat. Warum er in 1. Korinther so geredet hat. Und da heißt es in 2. Korinther 4, Vers 15, denn es geschieht alles, alle Dinge, die ich je getan habe in meinem Dienst an euch, beziehungsweise alle Dinge, die mir je widerfahren sind, also wären überall bedrängt zu werden, in Vers 8, verfolgt in Vers 9, alle Zeit des Sterbens des Herrn Jesus am Leib umhertragen, in Vers 10, immer um des Dienstes willen mit dem Tod konfrontiert zu werden. All die harten Dinge, die er getan hat, um euretwillen. Und hier sehen wir einen Mann, der sich den Bedürfnissen anderer Menschen voll und ganz verschrieben hatte. Das ist alles für euch, sagt er. Welchen Zweck dient das, Paulus? Damit die zunehmende Gnade, und das ist die errettende Gnade, die erlösende Gnade, durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Paulus, warum tust du das? Warum gehst du in die Stadt, wenn man dir dort feindlich gesinnt ist? Ich meine, warum gehst du dahin, wenn du weißt, dass du verfolgt werden wirst? Warum lässt du dich einfach so scharf kritisieren? Warum schleichst du nicht einfach durch die finsteren Seitenstraßen und verteilst ein paar Traktate und verschwindest wieder? Warum konfrontierst du all diese Menschen? Warum landest du im Gefängnis? All diese Dinge geschehen, damit ihr die zunehmende Gnade der Erlösung erfahrt. Warum? Damit ihr Gott dankt. Seht ihr das? Durch die vielen, heißt es dort, durch die vielen den Dank. Mit anderen Worten will er dem Dankeschor noch eine weitere Stimme hinzufügen. Er will noch jemanden hinzufügen, der Gott verherrlichen kann. Und das ist wahrscheinlich sogar das größte Element in der Verherrlichung Gottes. Wenn ihr jemanden für Christus gewinnt, dann verdoppelt ihr das Potenzial. Versteht ihr das? Wenn ihr erst alleine dankt und dann auf einmal noch jemand an eurer Seite ist, der mit Dank sagt, dann gibt es noch jemanden, der all dieses Potenzial hat. Gott wird verherrlicht, wenn wir andere Menschen zu ihm bringen. Ihr Lieben, und das ist ein Teil des geistlichen Wachstums. Einer der Schlüssel zu geistlichem Wachstum besteht also darin, Leute für Christus zu gewinnen, Frucht zu bringen. Denn das fügt denen, die den Herrn preisen und danken, eine weitere Stimme hinzu. Es ist so wichtig, dass wir sehen, dass es ganz einfache Dinge sind. Leute, das sind Dinge, die wir wissen, oder? Ich habe heute Morgen nichts Neues gesagt. Die Leute sagen, oh, weißt du, geistliches Wachstum ist für diejenigen, die weit über mir stehen. Nein, geistliches Wachstum ist keine mystische Sache. Oder für jemanden, der irgendwie weit entrückt in irgendeiner Distanz, in einer großen geistlichen Ferne ist. Nein, geistliches Wachstum ist ganz einfach. Wir müssen gehorsam sein. Wir müssen den Herrn lieben. Beten, Lobpreis darbringen, Glauben, Vertrauen, Sünde bekennen, das Wort verkünden, Frucht bringen, all diese Dinge und Menschen für Christus gewinnen. Leute, so einfach ist das. Das sind die Elemente in eurem Leben, die Reife hervorbringen werden. Und je früher wir uns auf diese einfachen Grundlagen konzentrieren, umso schneller werden wir erleben, dass der Geist Gottes uns in das Ebenbild Christi verwandelt. Und zwar von einer Ebene der Herrlichkeit zu der nächsten und zu der nächsten und zu der nächsten. Lasst uns beten.